Inforadio Podcast.
Heute begrüße ich Sie zu einer Viertelstunde mit Essen und Trinken. Und wenn Sie jetzt sagen, aber darum geht's in Aufgegabelt doch eigentlich immer ums Essen und Trinken, dann haben Sie vollkommen recht. Heute aber ist die Monatszeitschrift Essen und Trinken unser Thema. Vor 40 Jahren und in einer 400.000er Auflage erschien im Oktober 1972 das erste Heft. 3 Mark kostete das Exemplar und sehr schnell wurde das Magazin aus Hamburg zum neuen Leitmedium in Sachen schöner und besser kochen, essen und trinken. Nach mittlerweile 470 Titeln und 28.000 Rezepten ist Essen und Trinken mit knapp 3 Millionen Lesern im Monat Deutschlands führende Food-Zeitschrift. Kürzlich war ich in Hamburg und habe die Redaktion des Magazins besucht und mich natürlich vor allem für die Küche interessiert. Und diese Küche dann ist der Traum eines jeden Hobbykochs. Üppig ausgestattet, groß und sonnig, Kräutergärtchen, Kühlkammer, Trockenlager und hunderte von Töpfen, Pfannen, Schüsseln, Messern, Schöpflöffeln und Küchengeräten. Um die Küche als Zentrum sind die Redaktionsräume aufgereiht. Zum festen Küchenteam gehören 9 Köche, Köchinnen und Praktikanten. Als ich in Hamburg war, war die Stimmung sehr entspannt und jeder kochte munter und ohne Hektik vor sich hin. Die beiden Praktikantinnen checkten noch einmal ein Ossobuco-Rezept und für die Gemüseausgabe im August probierten sie Bruschetti-Rezepte mit einmal Tomate und Chili und einmal Pesto aus Rosinen, Pinienkernen und Petersilie. An einem anderen Herd formt Jürgen Büngener herzhafte Kräuterquarkbällchen, das Geheimnis sind Toastbrotbrösel, dazu gibt's dann ein tomatenrote Zwiebelsalsa. Michael Wolken macht ein Tabouleh und Marcel Stutt eine Polenta-Schnitte mit Kirschsalat. Aber so gemütlich wie bei meinem Besuch geht's in der Küche wahrscheinlich nicht immer zu, denn bisweilen werden schon mal 25 verschiedene Gerichte am Tag gekocht. Küchenchef bei Essen und Trinken ist Achim Elmer. Elmer hat bei Johannes Lafer gelernt, kochte in der legendären Ente vom Lehel in Berlin im Bamberger Reiter, bei Franz Raneburger, später noch einmal bei Lafer. Nach dieser ausgiebigen Sterne-Küchenzeit und ehe er bei Essen und Trinken anfing, hat sich Achim Elmer in verschiedenen normalen Restaurants, wie ihr sagt, wieder geerdet. Ich sprach mit Achim Elmer über Kochen für Essen und Trinken und darüber, wie ein Heft entsteht.
Ein Heft von Essen und Trinken unterscheidet sich von anderen Magazinen im Journalismus, weil hier beginnt letztlich alles in der Küche. Und wir haben monatlich eine Heftkonferenz, in der wir das jeweilige Heft besprechen, mit dem Chefredakteur zusammen, legen die Rezeptthemen fest, die wir im Heft veröffentlichen werden. Und dann gibt es eine sogenannte Rezeptkonferenz, da müssen wir dann Rezeptideen, die wir zunächst mal am Schreibtisch erarbeiten, mitbringen. Dann suchen wir die Rezepte aus. Dann werden die Rezepte hier in der Versuchsküche gekocht, also wir nennen das Entwickeln. Also jeder Kollege ist für ein bestimmtes Thema verantwortlich und muss die ausgesuchten Rezeptideen dann erstmal praktisch umsetzen. Das kocht er einmal, dann stellt er das gekochte Rezept der Redaktion vor, dann muss der Chefredakteur probieren, die Redakteure, natürlich die Kollegen aus der Küche und müssen das sozusagen beurteilen, jedes einzelne Rezept. Ist das gut gekocht? Sieht das hübsch aus? Muss man irgendwas verändern? Das sind so die Fragen, die am Tisch gestellt werden.
Wir ist wer?
Wir, das sind die 9 festangestellten Köche aus der Versuchsküche. Ein Großteil sind gelernte Köche, die haben eine Ausbildung. Teilweise haben sie noch ein Ökotrophologiestudium im Anschluss gemacht, also sprich Ernährungswissenschaft. Teilweise kommen sie aus dem Hauswirtschaftsbereich. Die meisten kommen aus der Gastronomie und haben sich dann entschlossen, mal was anderes zu machen. Das sind also wir aus der Versuchsküche. So, wenn also alle Rezepte dann vorgekocht wurden, werden Termine gemacht, beziehungsweise Termine werden schon vorher gemacht, also sprich Fototermine. Da wird ein Team gebucht aus Fotograf, Stylistin und dem jeweiligen Koch, der sich dann Foodstylist nennt. Die Stylistin ist für das Umfeld am Tisch verantwortlich, die muss das Geschirr ausleihen, die Gläser, das Besteck. Die Artdirektorin wird das Team briefen, in welche Richtung fotografiert werden soll, in welcher Farbwelt das alles stattfinden soll. Und an diesem sogenannten Fototermin packen wir unsere Lebensmittel ein, gehen in das Fotostudio. Das wird also nicht hier bei uns in der Küche fotografiert, sondern wir buchen dort Foodfotografen, die sich, sprich auf Foodfotografie spezialisiert haben. So, die haben entsprechend natürlich auch eine Küche in ihrem Fotostudio. Dort kochen wir alles frisch für die Kamera.
Für die Kamera heißt, es ist nicht unbedingt gar oder?
Doch.
Doch.
Wir kochen also, das ist praktisch die zweite Instanz, die wir haben. Wir kochen das alles in echt, weil es soll ja auch so aussehen, wie es dann im Heft aussieht, soll es ja natürlich auch möglichst bei dem Leser, wenn er es nachkocht, zu Hause auch aussehen.
Nun kaufen die ja Monat für Monat Hobbyköche, Hausfrauen, Essen und Trinken, damit sie gerade Ideen kriegen, wie sie ihre Familie, Freunde oder wen auch immer bekochen können. Wo holen Sie die Ideen her? Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, dass man ein, zwei Rezepte braucht, man braucht ja richtig was.
Ja, man braucht monatlich ungefähr 50 Rezepte. Wir arbeiten schon relativ lange in dem Job, wir haben Erfahrung, wir können kochen, wir haben das gelernt. Alles, was ich mir am Schreibtisch an Rezeptideen ausdenke, kann ich im Kopf auch schon kochen. Natürlich nehmen wir Eindrücke von Urlaubsreisen oder von Geschäftsreisen mit. Wir lesen natürlich auch, was die sogenannte Konkurrenz macht in Australien. Also wir lesen andere Food-Zeitschriften. Also wir verfolgen natürlich schon, was um uns rum passiert.
Es gibt ja auch diesen 40-jährigen Erfahrungsschatz der Hefte aus 40 Jahren.
Ja.
Geht man da auch mal ran und blättert die mal durch, was man damit noch machen könnte, wieder machen könnte, vielleicht ein bisschen moderner. Es hat sich ja viel getan in 4 Jahrzehnten.
Also normalerweise machen wir das nicht, weil, naja, ich will mal so sagen, wenn man jetzt in 40 Jahre Essen und Trinken zurückblickt, dann gab es eigentlich noch nichts, was es noch nicht gab. Und deswegen wird man da vielleicht ein bisschen blockiert, wenn man 20 Jahre zurückblättert. Wir haben allerdings seit ungefähr gefühlt in einem Jahr eine neue Rubrik oder eine Rubrik anlässlich unseres Jubiläums. Da vergleichen wir das Rezept des Monats. Also ich suche da jeden Monat ein Rezept des Monats von vor 25 Jahren raus, schaue mir das an. Da erschrecke ich mich dann meistens, was da für ein Styling gemacht wurde. Das ist alles bunt, opulent und aber ich halte mich an das Rezept, an die Zutaten und versuche das jetzt heute neu zu interpretieren.
Hefte haben ja einen Vorlauf, der ist mitunter ziemlich lang. Das heißt, bestimmte saisonale Produkte kochen Sie, verwenden Sie zu einer Zeit, in der Sie eigentlich gar nicht Saison haben.
Ja, das ist das einzig Gute an der Globalisierung, finde ich, dass man fast alle Produkte ganzjährig mittlerweile bekommt. Die schmecken natürlich nicht. Also wenn ich jetzt Erdbeeren im März oder April kaufe, die können nicht von hier sein, die werden nicht vollreif geerntet, die schmecken nicht. Sie sehen aber einigermaßen gut aus, sodass wir damit arbeiten können.
Das heißt, da achtet man drauf, wie es dann schlussendlich im Heft aussieht und addiert den guten Geschmack der heimischen Erdbeeren dazu und dann wird's.
Ja, und mit den Produkten, die man wirklich nicht bekommt, also da produzieren wir ein Jahr im Voraus in der Saison. Also es gibt wirklich saisonale Produkte, die sind ganz schwer zu bekommen, ob das nun Steinpilze sind, ob das Quitten sind, schwarze Johannisbeeren. Das sind Produkte, die man nicht ganzjährig bekommt und wenn wir damit ein Thema machen, produzieren wir das dann praktisch ein Jahr im Voraus in der jeweiligen Saison.
Beim Entwickeln der Rezepte muss das Essen- und Trinkenteam ja wahnsinnig viele Dinge im Kopf behalten. Man muss, wenn man auch irgendwo auf dem Dorf wohnt oder ein bisschen ab von der Stadt, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Produkte, die sie verkochen, zu kriegen.
Ja, unser Chefredakteur fragt immer, gibt es das auch in Kassel? Mittelgroße Stadt, die Moment, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Die hat vielleicht kein frisches Paradies, die hat keinen Viktualienmarkt wie in München. Und da ist es dann die berechtigte Frage, bekommt man das auch in einer mittelgroßen oder bekommt man das auch in einer Kleinstadt? Unsere Aufgabe ist es, dass wir Rezepte entwickeln mit Produkten, die man auch wirklich überall bekommt. Und wir kochen nur mit Produkten, und die man auch irgendwie beziehen kann. Und dann geben wir auch eine Bestelladresse an. Wir haben schon immer gesagt, kauft regional ein, kauft gute Produkte ein, kauft das schwäbisch-hällische Urschwein oder eine gute Schweinerasse. Muss nicht unbedingt das Iberico sein. Wir haben schon immer gesagt, esst lieber einmal die Woche gutes Fleisch als jeden Tag schlechtes.
Sie geben ja auch Zeitangaben und Temperaturangaben. Nun gibt es vom schicksten Induktionsherd bis 30 Jahre alte Herde mit ollen Kochplatten ja alles Mögliche in deutschen Küchen. Und da ist ja dann schon mal ein mächtiger Unterschied unterwegs, was die Zeiten und die Temperaturen angeht.
Absolut. Also die Zeiten und Temperaturen, die wir im Heft angeben, das sind unsere Zeiten, die wir bei uns in der Küche mit unseren Backöfen, mit unseren Herden ermittelt haben. Das sind also Richtwerte. Und wenn ich jetzt schreibe, ich arbeite beispielsweise auf einem ganz normalen Ceranfeld, habe keine Induktion. Wir haben natürlich Induktionsfelder in der Küche, aber ich arbeite auf einem normalen Ceranfeld. Und wenn ich dann schreibe, die Soße bei mittlerer Hitze in 10 Minuten sirupartig einkochen lassen, dann ist das natürlich relativ, weil ich kenne den Herd nicht, den der Leser zu Hause hat. Und was meint der Leser mit mittlerer Hitze? Wenn er jetzt Induktion hat, dann lässt das vielleicht bei mittlerer Hitze sprudeln kochen. Dann ist es nach 5 Minuten die Soße verkocht, da ist nichts mehr da. Und wenn ich jetzt einen ganz alten Herd zu Hause habe, der Temperaturschwankungen hat, dann braucht es vielleicht 20 Minuten. Also das sind Richtwerte, die wir angeben, und was anderes können wir auch nicht machen. Bei Backofentemperaturen kann sich jeder Leser einen Backofenthermometer in den Ofen stellen, um zu überprüfen, ob die Temperatur unserer Angaben entspricht. Aber es sind Richtwerte.
Gibt es denn, Herr Elmer, sowas wie ein Etat, wofür Sie Lebensmittel einkaufen, pro Jahr, pro Monat, pro Heft? Wie geht das?
Naja, ich habe natürlich schon einen monatlichen Etat. Wir kochen nicht jeden Tag Hummer oder sowas. Es muss ja auch im Heft eine Bandbreite sein von einfachen Rezepten bis aufwendigen Rezepten. Das schlägt sich natürlich auf den Preis nieder. Wenn wir hier ein Weihnachtsheft produzieren, ist der Etat zwangsläufig etwas höher. Dann müssen Gänse gekauft werden, die nicht billig werden. Rehrücken, Wildschwein, da gibt es auch einen teuren Fisch, vielleicht mal einen Steinbutt. Oder, na, der steht jetzt auf der Liste, den dürfen wir auch nicht mehr nehmen. Aber dann ist vielleicht auch mal ein teurer Fisch. Dann kosten die Rezepte, jedes einzelne Rezept kostet dann entsprechend mehr. Dafür haben wir dann wieder im Januar vielleicht ein Hackthema. Also es ist eine Mischkalkulation, auch mein Etat.
Sie sagten gerade, steht auf der Liste. Heißt es, Sie haben eine Liste der Dinge, Fisch ist es ja überwiegend, ja, die Sie nicht mehr verwenden, mit denen Sie keine Rezepte sich ausdenken für Essen und Trinken?
Ja, absolut. Wertfisch geht überhaupt nicht mehr. Auch Aal. Wir versuchen uns da schon so an die Liste zu halten, der Fische, die wir benutzen, die nicht unbedingt überfischt sind und nicht gefährdet sind. Es wird immer schwieriger. Wir müssen dann auch wirklich unterscheiden, ist es ein roter Thunfisch, den sollen wir eigentlich nicht mehr nehmen, dann ist es eben der weiße. Wir achten auch auf die Siegel und auf die Greenpeace-Liste. Es kann nicht sein, dass Essen und Trinken Rezepte macht mit Sorten, die absolut überfischt sind und einfach nicht vertretbar sind.
Soweit Achim Elmer, Küchenchef der Essen und Trinken Küche in Hamburg. Vor 40 Jahren erschien die erste Ausgabe des Heftes. Damals, in den 70er Jahren, wurden passierte Tomaten in Dose oder Tetrapack auf dem deutschen Markt eingeführt, waren Eckart Witzigmann und Paul Bocuse die angesagten Köche. In den 90er Jahren tauchte die Crème fraîche im heimischen Kühlregal auf, freundeten sich die Deutschen mit dem Wok an, entdeckten Mozzarella und Avocado. Und auch die einst verschmähte Rauke feierte als Rucola fröhliche Küchenurstände. Heute sind Niedriggaren und Regionales der letzte Hit, Wacky und Prime Beef. Im Fernsehen laufen Kochsendungen gewissermaßen in Endlosschleife, aber zurück zum Gedruckten. Stellvertretender Essen- und Trinken-Chefredakteur ist Clemens von Luck. Ich fragte ihn nach den Lesern des Heftes.
Also wir wissen, dass es mehr Frauen als Männer sind. Vom Alter her sind sie in der absoluten Mischung von bis. Wir haben natürlich auch eine sehr ältere Leserschaft, die uns sehr lange treu sind, weil es uns so lange gibt. Aber es gibt eben auch die Jüngeren, die dazukommen. Kulinarisch interessierte Menschen, es müssen keine Superköche sein. Dadurch haben wir eine sehr, sehr breite Leserschaft einfach.
Eher eine konservative Leserschaft, was das Kochen und das Umsetzen und die Produkte angeht?
Konservativ würde ich gar nicht sagen, sondern eher, sagen wir mal, eher bodenständig als jetzt Molekularküche oder so. Wir versuchen eher, das abzubilden, was man auch wirklich nachkochen kann.
Lassen Sie uns auf 40 Jahre Essen und Trinken zurückblicken. Das war ja damals vor 40 Jahren nicht wirklich so das angesagte Thema wie heute. Wenn man heute einen Fernseher anschaltet und ihn nicht rechtzeitig ausmacht, ist man in der Kochshow drin. Damals war es einfach kein Thema und es war wohl auch im Verlag eher umstritten, ob sowas funktioniert.
Ja, die damalige Verlegerstochter Angelika Jahr hatte da wohl ein Händchen für und die hat sich das getraut, das einzuführen und war davon überzeugt. Das hat ja auch von Anfang an wahnsinnig gut funktioniert. Also offensichtlich war dieser Markt da, nur daran geglaubt haben die wenigsten dran, weil es wie immer mit neuen Dingen, die es noch nicht gibt, haben die Leute Angst davor. Und da muss es halt jemand Mutiges geben, der sagt, das ist ein Thema jetzt. Die Lust am Kochen und am Essen kam gerade wieder auf und das hat damals die Truppe um Angelika Jahr gemerkt und hat es umgesetzt und war von Anfang an sehr, sehr erfolgreich.
Clemens von Luck sagt, dass stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Essen und Trinken, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert. 30.000 Rezepte hat das Magazin in diesen 4 Jahrzehnten veröffentlicht und damit das Kochen in Deutschland maßgeblich beeinflusst und auch verändert. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung vom 22. April. Aufgegabelt gratuliert Essen und Trinken zum Geburtstag und Rainer Faltz sagt Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut und kochen Sie gut für sich und für andere. Nächste Woche gucken wir in die Sterne.